Willkommen zu meinem Beitrag Time is Up. Wir alle kennen die Gespräche, wenn es um das Wetter geht. Gerade wieder dieser Tage hören wir viele Meinungen. Die älteren Zeitzeugen unter uns erzählen von ähnlich erlebter Dürre, harten Wintern und bestimmt mindestens gleichen Regenmengen. Die Klimaveränderungen seien also Quatsch. Es war nämlich schon immer so. Wirklich? Tatsächlich gab es immer natürliche Spitzen. Also Abweichungen nach oben und nach unten. Durch das nachgewiesene neuzeitliche Trudeln des Jetstreams werden solche Extremereignisse aber öfter, auch heftiger und deutlich schneller erscheinen. Entscheidend aber sind die Durchschnittsverläufe. Der Anstieg der Temperaturen ist längst deutlich messbar. Diese Daten, weltweit gemessene Werte, lassen sich nicht mehr beschönigen. Und auch nicht durch die blaue Brille leugnen. Es sind gemessene physikalische Werte. Ob durch die schwarze, rote, grüne, gelbe oder neue blaue Brille betrachtet. Auch wundert es nicht, dass Begrifflichkeiten in ihrer Steigerung fast unbemerkt mitgenommen werden. So war vor Jahren noch von gewaltigen, kaum vorstellbaren Niederschlägen die Rede. Später von ganzen Monatsmengen an Niederschlägen zu hören. 100 Liter in 24 Stunden, wie damals im Ahrtal, waren vor Jahren erschreckende Mengen. Nun, aktuell dieser Tage, mit dem großen Regen über Österreich, Tschechien und Polen, fiel erstmals der Begriff Jahresmenge an Niederschlag. Und tatsächlich wurden punktuell unvorstellbare 500 Liter pro Quadratmeter an einem einzigen Tag gemessen. Gemessen, also wissenschaftlich erfasst, wird das Wetter seit 1880 weltweit und millionenfach. Echte physikalische Daten von fast 150 Jahren der akribischen Wetteraufzeichnung stehen uns heute zur Auswertung zur Verfügung. Die NASA liefert uns diese auf ihrer Homepage. Sie bilden das reale Geschehen ab. Die Daten wurden gemessen und notiert. Es ist unmöglich, diese zu leugnen. Und diese Daten und Fakten haben auch keinen Interpretationsfreiraum mehr. Im Übrigen sei hier mal am Rande erwähnt, alle diese Daten, Fakten sind per Anlage unten in der Homepage einzusehen. Wirklich richtig interessante Daten und interessante Darstellungen bitte ich dringend mal anzuklicken. Um es vorwegzunehmen, es gab schon immer Extreme in alle Richtungen. Auch stimmt der langjährige Durchschnitt an Niederschlag am Ende eines Quartals wieder. Wenn zum Beispiel nach drei elendig trockenen Monaten dann plötzlich drei Monatsmengen Regen über Nacht fallen, ist die Niederschlagsmenge wie immer für den wissenschaftlichen Laien also durchschnittlich. Was sagen uns all die echten Daten, also wissenschaftlich und objektiv gemessenen Daten? Sie sagen uns längst, dass sich zum Beispiel rechnerisch das 1,5 Grad Klimaziel überhaupt nicht mehr erreichen lässt. Nicht mal mehr theoretisch. Wir haben es jetzt schon längst überschritten. Auch lässt sich rechnerisch selbstverständlich die weitere Entwicklung vorhersagen. Es wird zukünftig noch extremer, immer wuchtiger, werden extreme Wetterereignisse auf uns einschlagen. Umweltveränderungen erfolgen bislang so langsam und schrittweise, dass sie sich auch über Generationen kaum bemerkbar machen. Schlimmer noch, selbst wissenschaftlich gemessen und bestätigt, werden diese von unserer persönlichen Wahrnehmung dann noch überspielt. Der Begriff Shifting Baseline Syndrom beschreibt genau diesen schleichenden Verlust der Wahrnehmung von Umweltveränderungen in der Gesellschaft, eben über Generationen. Dieser entsteht dadurch, dass sich unsere Wahrnehmung von dem, was normal ist, im Laufe der Zeit durch Gewöhnung ändert. Was eine Generation mit Erschrecken wahrnimmt, zum Beispiel Tornados, riesige Jahresmengen an Niederschlag und so weiter, ist für die Folgegeneration dann schon fast normal. Sie ist damit herangewachsen. SBS, Shifting Baseline Syndrom, hat auch Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung hinsichtlich der Biodiversität und Artenvielfalt, sowie der Beschaffenheit gesunder Wälder. Die unfassbar kranken Wälder, heute Borkenkäfer zerfressen, für Europas Kraftwerke platt gemacht. In diesem Zusammenhang bitte auch nochmal den Beitrag Verbissschäden anhören, sind für nachfolgende Generationen in der Empfindung normal. Sie kennen es nicht anders. Nach neuestem Waldschadensbericht sind über 4 von 5 Bäume krank. Eine eigentlich sehr bedrohliche Situation ist dann zumindest optisch in den Wäldern als normal empfunden. Wenn wir uns an eine Welt, an diese Bilder durch generationsübergreifende Abstumpfung gewöhnen, in der extreme Wetterereignisse, dauernde Jahrhundertfluten und laufende Rekorde von Hitzewellen und Trockenheit häufiger auftreten, können wir das Ausmaß der Bedrohung, die der Klimawandel für die Menschheit darstellt, möglicherweise nicht mehr vollständig erfassen. Wir relativieren die Ereignisse. Wir entziehen uns der Vorstellung des Worst-Case-Szenarios, indem wir dem so gelassen und fast gleichgültig entgegensteuern. Warum ist diese kollektive Wahrnehmungsverschiebung so gefährlich? Wir vergleichen Umweltzustände nicht mit der historischen Baseline, also mit Daten und Fakten, nicht mit Messungen der Vergangenheit, mit Tatsachen der Vergangenheit. SBS erhöht die Toleranz der Gesellschaft für Umweltzerstörung, Artensterben und für den Verlust natürlicher Lebensräume und lässt uns nicht ins so wichtige Handeln, ins Gegensteuern kommen. Was gestern undenkbar war, gilt heute als normal. Wir sind schnell bereit, uns an alles zu gewöhnen. Wir machen selbst katastrophale Entwicklungen dann akzeptabel. Unsere Gefühle gegenüber dem Schützenswerten der Welt verändert sich durch diese Generationsamnesie. Die schon jetzt verursachte Klimaerwärmung hat bereits ein erdgeschichtliches Ausmaß erreicht. Es drohen für die Menschheit verheerende Folgen, die nicht einfach Theorie, sondern Erfahrungswerte, also Messungen vieler Jahrzehnte sind. Es gab schon immer Sinuswellen des Temperaturverlaufes. Den ohnehin natürlichen, eigentlich extrem langsam laufenden Anstieg aber, zu dem die Evolution keine Zeit in der Reaktion hat, beschleunigen wir so extrem seit Jahrzehnten, dass wir das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren hervorgerufen haben. Allein von 1960 bis heute haben wir den CO2-Ausstoß weltweit verdreifacht. Während des Lesens hier oder Hörens des Beitrages sterben alleine 1 bis 2 weitere Arten. 150 Arten am Tag. Die Kulturlandschaft, so wie sie seitens der Jagdlobby dargestellt wird, gibt es überhaupt nicht. Sie ist eine Scheinwelt. Denn überall, wo was wächst, gelten immer auch die Gesetze von Mutter Natur. Die Kulturlandschaft ist lediglich eine menschliche, nach Nutzen und Ertrag geprägte Naturlandschaft. Immer härter erfahren wir das. Immer härter schlägt Mutter Natur zurück. Zuletzt mit Jahresmengen an Niederschlag von 500 Liter und mehr, wie beim Tief Boris im September 2024. So kann und darf es nicht weitergehen. 32% der deutschen Landesfläche sind Wald. Knapp die Hälfte aller Wälder sind im privaten Besitz, überliefert aus alten, abgeschafften Adelszeiten. Diese Wälder sind heute meist leider nur noch einzig der Holzwirtschaft noch dienlich. Sie sind nur noch tote Holzplantagen. Wichtige ökologische, natürliche und durch große Pflanzenfresser korrigierende natürliche Vorgänge werden sofort jagdlich unterbrochen. So sind Pflanzenfresser wie Elche und Wiesent einst vernichtet worden. Auch der Hirsch, Rotwild, ist ein hocheffektiver Biodiversitätsbringer. Er schafft Lichtung, verteilt Samen, bringt neue Pflanzen an neue Orte, lädt damit weitere Wildtierarten und Pflanzenarten ein, diesen Stellen zu folgen. So nur entsteht Artenvielfalt, entstehen gesunde Wälder. Das von der Holzwirtschaft eigennützig kreierte Wort Verbissschäden existiert überhaupt nicht in der funktionierenden Natur. Verbissschäden sind lediglich eine holzwirtschaftliche Erlösschmälerung, mehr nicht. Des Weiteren aber dient genau dieser Schaden zur Begründung der Jagd, zur angeblich notwendigen Bestandsregulierung, als würden Pflanzenfresser ganze Wälder auffressen und sich unendlich vermehren, wenn diese nicht ständig dezimiert werden. Tatsächlich aber bringt erst die Jagd immer mehr Wildtiere hervor, wie die DJV eigenen Jagdstrecken der Jahrzehnte beweisen. Der unendliche Wald-Wild-Konflikt, Ein daher gern gelebter Dauerkonflikt wird auf dieser Ebene ausgetragen und rechtfertigt damit die Jagd auf die Pflanzenfresser. Zumindest aus der Sicht der Jägerschaft und Forstwirtschaft. Im Grunde also, weil der Waldbesitzer aus seinem forstwirtschaftlichen Interesse keine Erlösschmälerung duldet. Und das, obgleich diese erst echt gesunde Wälder, damit gesunde Natur, bedeuten würde und ganz erheblich zur Gesundung des Klimas beitragen könnte. Der Wolf, bestellt von Mutter Natur, versteht es besser, das System zu erhalten, zu fördern, zu begünstigen, sogar zu reparieren. Ganz wie das alte russische Sprichwort sagt, da wo der Wolf ist, wächst der Wald. Wir brauchen dringend wieder die großen Pflanzenfresser als Biodiversitätsbringer und den Wolf, auch den Luchs, als Spitzenprädatoren, um das Ökosystem zu reparieren bzw. am Leben zu erhalten. Jeder Spitzenprädator ist ein wichtiger Bestandteil der Biodiversität und Artenvielfalt. Sie tragen dort zu einem hohen Grad dazu bei, dass diese zunimmt. Mit dem Erscheinen des Wolfes in einem Ökosystem wird sich dies auch positiv auf die dort lebenden Wildtierbestände pflanzenfressender Natur auswirken. Der Wolf wird, und das ist erwiesen, als natürlicher Regulator des Wildbestandes für einen wesentlich aktiveren und somit gesunden Bestand an Reh, Hirsch, Wildschwein, also Pflanzenfressern, sorgen. Alte, kranke und schwache Tiere bilden als erstes die Nahrung. Das Wild bewegt sich mehr und frisst nicht immer an gleichen Plätzen. Vorausgesetzt sind natürlich genug Wildtierbrücken, Grünbrücken auch genannt. Was sich natürlich auf die Flora äußerst positiv auswirkt und von jedem Förster begrüßt werden dürfte. Auch in unserem dicht besiedelten Deutschland haben wir große Chancen und können erheblich zur Verbesserung aktuell bedrohlicher Entwicklung positiv beitragen. Auch lokal schon lässt sich das Klima und Wetter beeinflussen. Selbst in den etwa 14,5% der städtisch versiegelten Flächen Deutschlands ist vieles möglich. Wenn wir Städte begrünen, senken wir dort lokal die Temperaturen im Sommer um bis zu 10 Grad. Fast ein Drittel aller Flächen nennen sich Waldflächen in Deutschland. Unsere Wälder sollten nicht verheizt werden. Holz ist entgegen verbreiteter Meinung eben nicht klimaneutral. Gebt selber mal in Google, in Anführungsstrichen Pellets, Kraftwerke Europa zusammen ein und schaut euch die Ergebnisse an. Massenhaft seriöse Artikel mit Überschriften wie Kahlschlag in Europas Wälder oder Pelletproduktion auf Kosten der Wälder und so weiter. Abgeschaltete Kohlekraftwerke, sei hier mal am Rande erwähnt, heizen heute nicht mit Kohle, sondern mit rauen Mengen von Holz, unseren Wäldern. Wir können und müssen das Klima auch regional verändern. Da, wo der Wald wächst, gibt es Veränderungen. Tatsächlich auch schon auf Länderebene. Hier ist allerdings Wald im Sinne von echtem Wald gemeint. Wir brauchen dazu auch nicht den Wolf alleine, sondern mit ihm eben alle großen Pflanzenfresser. Erste Wiesente und Elche überqueren dieser Tage, wie der Wolf vor über 20 Jahren, die Grenze zu Polen. Dringend sollten wir das weiter zulassen. Diese nicht der Hobbyjägerschaft oder der Lust auf Trophäen überlassen. Zu sehr tangiert, beeinflusst die Hobbyjagd das natürlich komplexe Zusammenspiel von Wildtieren und Wald, von Natur im Sinne unserer wichtigsten Lebensbasis. Spitzenprädatoren wie Luchs und Wolf sind weit bessere Manager eines natürlichen und gesunden Ökosystems, wie uns das Versagen des gegenwärtigen Systems der Hobbyjagd verdeutlicht. Der Mensch muss eigentlich nichts machen, nur die Hände in die Tasche stecken und lernen zu verzichten. Unterstützen müssen wir das System bzw. die Reparatur, zum Beispiel mit Wildtierbrücken, damit genetischer Austausch auch wieder über viele Kilometer funktioniert, damit große Pflanzenfresser vom Wolf natürlich gemanagt werden können. Die Schaffung großer jagdfreier Zonen, zum Beispiel lediglich 10% der Landesfläche und damit einhergehend die Schaffung echter Wälder und vielfältiger Biodiversität, wäre nicht nur der richtige Schritt, sondern auch ein relativ einfacher, umsetzbarer für uns als Menschheit. Die Holzwirtschaft und die Jagd bestimmen unser aller Zukunft. Beide haben einen entscheidenden Einfluss auf unsere Natur. Und diese, unsere Natur, stellt unser Trinkwasser bereit, filtert unsere Luft, die wir atmen, und kühlt das lokale Klima erheblich ab. All das erledigen unsere Kulturlandschaften nur in einer Art Notlauf. Wir haben die Möglichkeiten, verstehen die Kreisläufe immer besser und können der Natur helfend an der Seite agieren. Wir müssen es nur zulassen. Die Zukunft und das Managen der Natur einigen wenigen 430.000 Hobbyjägern und den wenigen ertragsorientierten Waldbesitzern zu überlassen, hat nicht geholfen, den dramatischen Zustand der Wälder zu vermeiden. Nachhaltigkeit wird heute auf die nachhaltigen Konzepte der Forstwirtschaft des Karl von Carlowitz zurückgeführt. Diese zielte auf eine sich selbst erhaltende Waldlandschaft ab. Es ist Zeit, dass dazu nicht nur die Erträge, sondern auch Biodiversität und Gesundheit der Natur zu priorisieren. Bei der Fortsetzung unseres gegenwärtigen Handels werden zukünftig nicht nur Wetterkapriolen extremer. Dr. Mark Benecke verknüpfte in seinem YouTube-Beitrag Time is Up wissenschaftliche Tatsachen miteinander und zeigt nachvollziehbar die düsteren Prognosen für unsere Zukunft auf. Die Flüchtlingsströme der Zukunft sind Massen an Klimaflüchtlingen. Wer heute also gegen den Wolf ist, sollte in letzter Konsequenz auch alle Klimaflüchtlinge mit offenen Armen der Zukunft willkommen heißen. In diesem wichtigen Zusammenhang erinnere ich nochmals an die Urversion der verabschiedeten bis zu 2030 einzuhaltenden EU-Biodiversitätsstrategie, die auch Deutschland unterzeichnet hat. Insbesondere die von vielen klugen Menschen ausgearbeitete Erstversion sah vor, 10% der Flächen besonders zu schützen, also ohne Bergbau, Fischerei, Holzwirtschaft und Jagd. Eine sich völlig überlassene Naturlandschaft, echte Naturschutzgebiete also, selbstverständlich nicht eingezäunt, stattdessen mit Wildtierbrücken versehen, für ziehendes Wild, für Biodiversitätsbringer wie dem Rotwild, morgen auch für Wiesent und Elch, für die echten und wichtigen Landschaftsarchitekten eben. Auch hier der Hinweis auf einen vergangenen Artikel, die Elche kommen. Das war's, vielen Dank. Ich würde mich sehr über euren Besuch freuen, vielleicht sogar über einen Kommentar, Instagram, Facebook, noch besser auf der Homepage. Bis dahin, schöne Tage.